Ich freue mich für alle, die hier gekommen sind. Wir wollen Wort Gottes hören. Wort Gottes erquickt unsere Seele. Und heute habe ich das Thema Herz, neues Herz. Was passiert bei diesem neuen Herz? Wie wird das neue Herz verändert? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdiensten. Morgen, Gottes Gerichte werden kommen. Die können wir nicht aufhalten, wird das Thema sein. Wir sehen in der Welt, da kriselt es überall. So, was muss ich tun, um bereit zu sein, zu überleben? Also wir sind ja für das Leben danach eigentlich prädestiniert und bestimmt für das Leben danach, nach der Katastrophe, nach der Krise, nach dem Gericht, nach der Not, danach. Und was muss ich tun? Deshalb auch heute diese Botschaft, das neue Herz, dass wir so starkes Herz haben, dass wir das einfach alles verkraften, ertragen, erdulden und überleben. Am Sonntag wird das Thema sein, Gott führt uns übernatürlich, also nicht auf einer gewöhnlichen Art und Weise, sondern wie das Volk Israel mit der Wolkensäule. Sobald sich die Säule bewegte, wussten die Kinder Israel, jetzt geht's weiter. Und wir sollten auch darauf achten, nicht immer geht's gleich weiter. Manchmal muss man auf der Stelle stehen und manchmal muss man warten. Und warten ist eine harte Probe für uns Menschen. Wir wollen alles ganz schnell. Aber Gott sagt, hab Geduld, warte. Und wir kommen auch hier mit dem neuen Herzen. Wir müssen warten. So schnell wird das neue Herz nicht geschaffen und gemacht und eingepflanzt dir. So, Gott verändert Raupen in Schmetterlinge. Und weißt du, wie lange das dauert? Das dauert ziemlich lang. Das ist ein langer Prozess, bis auf so eine Raupe ein Schmetterling wird. Da verpufft sich zu einem Kokon und dann muss es warten und hängen und hängen und endlich mal ist es ein Schmetterling. Und genauso auch mit unserem Herzen. Zwischen der Verheißung und der Realität ist ein langer Weg. So ein langer Weg und deshalb, du musst Geduld haben. Wenn du von Gott was haben willst, so hab Geduld. Gott macht aus Sand Perlen. Also, und das braucht auch seine Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, bis sich da so eine schöne Perle sich irgendwo in eine Muschel bildet. Und das ist ein Prozess. So, wenn du von Gott was haben willst, musst du dich auf lange Zeit einstellen. Lange Wartezeit. Und das ist nichts Böses. Der Heiland sagt extra, Geduld tut euch Not. Wartet. Nicht sofort gleich bekehrt und gleich in den Himmel gefahren. Nein, nein. Zuerst musst du geheiligt, gereinigt werden und dergleichen. Oder aus so einem Klumpen Kohle oder Torf wird Diamant, aber unter einem starken Druck. So arbeitet Gott, so verändert er unser Herzen. Entweder lange warten oder da dringt etwas rein und da wird an uns gearbeitet. Da müssen wir verarbeiten viele Dinge aus dem Körnchen Sand, eine Perle. Oder dann der starke Druck über die Kohle. Weißt du, Kohle ist nichts anderes als Stück Holz. Diamant ist nichts anderes als ein Stück Holz mal früher gewesen, aber der starke atmosphärische Druck ist es, was es zu einem Diamanten macht. Geschwister, wir brauchen Geduld. Und wie verändert Gott unser Herz? Und ich habe zwei Stichworte, die ich hier in den Raum stelle, in dem er Zeit und Druck benutzt. Lange Zeit und Druck benutzt. Ohne Druck wird nichts passieren in unserem Leben. Nur nebenbei. Jesus, erstes Wunder natürlich, das war ganz schnell, da wurde Wasser in Wein verwandelt. Das kann der Herr Jesus machen. Zack, und ist schon passiert. Aber Wasser in Wein verwandelt sich jeden Tag tausendfach. Ist das also nicht, das ist kein großes Wunder, aber ein langer Prozess. Vom Weinstock bis in die Rebe, da wird das Wasser hochtransportiert und dann wird gepresst und dann wird gegärt und gegoren und so weiter. Und dann wird aus Wasser Wein, aber da vergeht bestimmt 3, 4, 5 Jahre oder noch mehr, bis aus so einem Wassertropfen ein Tropfen Wein wird. Und dass wir sagen, köstlich. Und dann wird auch so Wein nicht sofort zum Wein, das wird mehrmals umgeschüttet und die Hefe abgenommen und dergleichen, geht es auch nicht sofort, dass es gleich süßer Wein ist. Also, wenn du ein neues Herz haben willst, stell dich auf einen Prozess ein. Einen langjährigen Prozess, lebenslangen Prozess. Also, es geht nicht so schnell. Der Heiland kann es ganz schnell machen. Und es geht ruckzuck, aber er tut das nicht. Er sagt, hab Geduld, denn du bist Mensch aus Fleisch und Blut und du musst lernen zu warten. In der Bibel heißt es, Gott will das steinerne Herz rausnehmen und uns ein fleischendes Herz geben. Und das ist ein langer Weg, bis du das fleischende Herz hast. Du bist hart, du bist Egoist. Entschuldigung, aber da sind wir alle von Haus aus. Wir sind verdorben, versaut, was weiß ich alles. Und bis wir so feinfühlig werden, so sanft werden, so lieblich, herzlich, da muss sehr viel Wasser vom Berg fließen. So, es braucht eine lange Zeit, bis das harte Herz ein weiches Herz wird. Da muss der Herr ganz schön klopfen. Und bis wir das werden, was er haben möchte aus uns. Also wir sind, wenn wir uns bekehren, zur Welt kommen oder was auch immer ist, wir sind Ruheklötze. Wir sind also unbrauchbar für Gott. Aber Gott hat Geduld mit uns, er arbeitet an uns, drückt uns und er nimmt sich Zeit. Lässt uns manchmal hängen, lässt uns warten, lässt uns wachsen, reifen. Das alles gehört dazu. Das ungläubige Herz kann ein gläubiges Herz werden, aber das braucht seine Zeit. Durch viel Zweifel, durch viel Fragen, durch viel Suchen. So kommt man hin zu dem, was Gott uns geben möchte. Gott verändert das Herz, aber nur durch Zeit und Druck. Diese zwei Dinge, also wenn du neues Herz haben möchtest, nimm dir Zeit und nicht das Leben. Nimm dir Zeit und wenn du wirklich das neue Herz haben willst, stell dir auch darauf ein, dass Druck auf deinem Leben lastet. Dass Gott dir Lasten auflegt und die Lasten dir hilft zu tragen. Und du wirst jedes Mal, jeden Tag stärker und stärker und stärker und dergleichen. So, wer aus Wasser Wein wird, das kann ganz schnell gehen, aber der Herr macht das nicht. Aber der Herr hat gezeigt, das war das erste Wunder, das Jesus tat, dass er das unbändige Element Wasser verwandelt in etwas Süßem, etwas Leckerem, etwas Köstlichem. So ein Wein hat es noch gar nicht wahrscheinlich gegeben, was Jesus gemacht hat. Es hat nicht nur Traubensaft gemacht, er hat wirklich Wein gemacht, weil der Speisemeister, der ist entsetzt dann und sagt, warum gibt man dann zuerst den guten, schlechten Wein und dann den guten. Also was der Jesus macht, macht eine gute Arbeit. Aber es dauert. Es dauert lange Zeit. Und dann auch so Wein. Die Weintraube muss gepresst werden. Die Olive muss gepresst werden, damit es Öl gibt. Egal was es ist, die Sonnenblume muss gepresst werden, damit es Sonnenblumenöl gibt oder ein Rapsöl gibt oder sowas. Alles, was wir raus haben möchten, das muss gepresst werden. Druck ist es. Und das ist, was auch Salbung ausmacht. Du möchtest Salbung haben. Herr, salbe mich. Oh Herr, gebrauche mich. Aber so schnell geht es nicht. Salbung hat einen Preis. So, du brauchst Geduld. Durch das Bleiben am Weinstock ständig. Du bleibst dran und wartest, bis diese Rebe voll Saft ist. Und dann der richtige Moment, der erste Frost vielleicht oder was auch immer ist, das dann geerntet wird. Das ist ständige Bleiben in Jesus, an Jesus. Das ist das Geheimnis der Veränderung des Herzens. Gott schuf das Herz. Das ist seine Idee. Aber er ist noch nicht fertig. An uns braucht es noch so viel Wunder, bis diese Pumpe da so richtig mal funktioniert. Das Herz ist eine Maschine. Ich hab mir Gedanken gemacht, was ist das Herz wirklich? Eigentlich nichts. Nur ein bisschen Muskeln. Aber so weise gemacht vom Schöpfer und das steuert den ganzen Menschen. Tausende von Liter werden da am Tag durchgepumpt und arbeitet immer, unaufhörlich, Tag und Nacht. Ich habe hier vor Jahren aus Wedding eine Beerdigung mal gemacht für jemand und dieser Mann hat ein neues Herz gehabt. Und also dafür verstorben ist, trotzdem neuen Herzen. Aber ich habe dann die Frau gefragt, ja, sag mal, wie war dein Mann, war das, würdest du nochmals empfehlen, Herzverpflanzung zu machen und so weiter? Dann sagte, nein, ich habe meinen Mann absolut nicht mehr wiedererkannt. Er war nicht mehr derselbe. Denn wenn du ein neues Herz bekommst, bist du nicht mehr dieselbe Person. Bist du nicht derselbe Mensch. Und genauso ist auch, wenn Gott dich anfängt zu verändern, wenn er dir das steinerne Herz rausnimmt und das fleischerne Herz gibt, dann bist du nicht mehr derselbe oder dieselbe. Du veränderst dich. Dieser Herz Verpflanzung, das ist ein Wunderwerk. Wir haben jetzt seit 40 Jahren, dass der Mensch wagt, das Herz zu verpflanzen. Ich weiß noch, das war eine Sensation, das erste Herz. Zuerst hat man einem Hund das Herz eingepflanzt, man hat vor Jahren probiert, das und dergleichen. Und jetzt dann der Mensch mit neuem Herzen. Heutzutage ist alles ganz normal, Herzverpflanzung. Hier in Virchow, da machen sie es so oft, also das ist Routine. Aber auch diese Veränderung in deinem Leben darf nicht zur Routine werden. Weißt du, dass es jedes Mal neu ist, du überforderst dich. Gott geht systematisch mit uns vor in der Veränderung. Stück für Stück. Stück für Stück. Und dann braucht man das Klebstoff, das es annimmt. Das fremde Herz. Und weißt du, und du brauchst auch die Salbung des Heiligen Geistes und die Liebe Gottes, dass du das, was Gott in dein Leben hineinlegt, annimmst. Und nicht gegen Gott protestierst. Und sagst, Vater, warum schickst du mir das? Ich kann das nicht gebrauchen. Das neue Herz, das Gott dir geben möchte, ist das Herz Jesu. Gib mir ein Herz wie deins, singen wir in einem Lied. Voller Liebe, voller Glauben, voller heiligen Triebe, gib mir ein Herz wie deins. Das sollte unser Gebet werden. Gib mir ein Herz wie deins. Und das braucht Zeit, bis du das kriegst. Und du wirst erst, wenn du bei Jesus bist, merken, du, mein Herz hat sich total verändert zwischen einst und jetzt. Ist so großer Unterschied. Eigentlich, das Herz ist so ein Wunder. So ein Wunder, dass das neue Herz, dass wenn Menschen sich bekehren, plötzlich werden sie die wildesten Menschen, vorher die wildesten, die härtesten und abgebrühtesten, die werden sanft, friedlich und liebevoll. Ist das ein Wunder, was Gott aus einem Menschen machen kann? So, das Herz, der nimmt das kaputte Herz raus. Ich meine jetzt nicht körperlich, sondern geistig. Unser Herz ist so verwundet, unser Herz ist so verletzt, unser Herz ist so verzagt. Wie steht es in der Bibel? Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Dieses Stückchen Fleisch so verzagt. Wir sind oft in der Enge, du musst nur Angst haben und schon hast du einen hohen Blutdruck und schon klopft es. Das Herz, was es alles so bekommt, was es auf sich nimmt. Wir sollten eigentlich nicht so viel zum Herzen nehmen, aus der Welt, von den Umständen, vom Umfeld, aber da, auf uns dringt so viel ein. Gott gibt uns ein neues Herz. Und wie gibt er uns das gute Herz? Indem Gott uns zuerst lehrt, ich bin dein Schild und Schirm. Lass nicht so viel rein in dein Herz. Lass zuerst mal alles raus, leer dein Herz, und dann lass nicht so viel rein vom Alltag, von Sorgen, vom Ärger, vom Stress und all das. So. Bis aus einer Raupe ein Schmetterling wird, braucht seine Zeit. Bis aus einem Sandkorn und so weiter eine Perle wird, dauert es eine ganze Weile, bis das passiert. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Bis das wird, bis aus diesem Sandkorn eine Perle wird, das dauert Jahre, Jahre, Jahre und nochmals Jahre, wenn du was Wertvolles haben willst. Schnelle Sachen, die werden sofort erledigt, aber Wunder dauern etwas länger. So ein Sandkorn dringt in unser Leben rein und dann verändert sich so vieles. In dem Augenblick, wo der Heilige Geist dein Herz verändert, plötzlich hast du eine andere Meinung, eine andere Ansicht, eine andere Position. Du regst dich nicht mehr auf, du hast Abstand von den Sachen, du nimmst es nicht mehr zu Herzen. Und das ist, wie Gott unser Herz verändert. Lass es stehen, kümmere dich nicht so. Lass die machen. Lass dich schimpfen, lass dich schreiben, lass dich beleidigen, lass dich ärgern, lass es. Das ist, wie Gott unser Herz verändert. Er macht uns stille. Unser Herz soll ruhig werden in Gott. Und Gott versucht, unser Herz zu beruhigen. Komm runter. So, dann bekommst du neue Interessen, neue Ziele von Gott. Er sagt, schau, das ist doch genauso schön und du hast auch was davon. Wie wird das aus Raupe ein Schmetterling? Weißt du, aus Zweifel wird ein Gläubiger. Du zweifelst und zweifelst und zweifelst. Ich habe nichts gegen viele Fragen. Ich bin froh, wenn Menschen Fragen stellen Gott gegenüber. Warum ist das so? Kinder haben auch eine Phase in ihrer Entwicklung. Die ist eine ganz wichtige Entwicklung. Die fragen die Mutter Löcher im Bauch. Mutti, warum ist das? Mutti, warum ist dies so? Ich weiß noch von unseren Kindern. Also auf solche Fragen kommst du gar nicht, auf die ich komme. Nur nebenbei. So, aus Stück Kohle wird Diamant. Diamanten durch den Druck. Weißt du, Gott erlaubt, dass in deinem Leben Dinge passieren, an denen du gar nicht glaubst, im Alltag. Und wir wundern uns, wenn wir älter werden, oder ja, solange du jung bist, lebst du leichtfertig und leicht dein Leben, aber dann wirst du älter, da kommen schwerere, größere Dinge. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen dann. Dann kommen große Probleme. Und jetzt heißt, wie gehst du damit um? Viele möchten immer Kinder bleiben. Verstehst du? Sie möchten immer klein bleiben. Aber das geht nicht. Wir wachsen. Und wir müssen Verantwortung übernehmen. Und mit der Verantwortung steigern sich auch unsere Aufgaben. Das menschliche Herz, Jeremia Kapitel 17, Vers 9. Es ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? David betet in einem seiner Psalmen, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz. Und siehe, wie ich denke. Unser Herz muss ergründet werden. Wer kann es ergründen? Eigentlich kein Mensch. Aber deshalb, Gott will unser Herz behandeln. Dieses steinerne Herz, dieses bockige Herz, dieses rebellische Herz, dieses murrende Herz. Wir sind so voller Kritik, wenn wir unser Leben ehrlich anschauen. Nicht errettet, nicht erlöst. Wir haben da was zu nörgeln und dort was zu nörgeln. Und wir sind manchmal Weltmeister im Nörgeln. unter Umständen. So, ist ein trotzig und verzagt Ding. Wenn das Herz in Ordnung ist, ist auch der Mensch in Ordnung und gesund. Nicht, weißt du, wenn der Johannes schreibt einmal, dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Eigentlich würde ich sagen, achte darauf, wie es deinem Herzen geht. So wie es deinem Herzen geht, so geht es deinem Leben. Und die Seele ist es, was dann das Herz auch beeinflusst. Die Seele steht über dem Herzen, aber zuerst einmal, wie es deinem Herzen geht, was du in deinem Herzen alles erlaubst. Du sollst dein Herz nicht zu einer Mördergrube machen. Und Jesus sagt einmal, was im Herzen alles drin sein kann. Ehebruch, Lüge, Mord, Diebstahl, alle harten Sachen. Das muss zuerst alles raus aus dem Herzen. Und das muss oft ausgesprochen werden, denn es muss zum Munde raus. Denn was zum Munde ausgeht und so weiter, zwar verunreinigt den Menschen, aber es muss ausgesprochen werden. Manche Untugend, die im Herzen drin ist, weißt du, manche tragen ein Leben lang bestimmte Dinge in ihrem Herzen und sprechen nicht aus. Und die werden nie frei. Das muss ausgesprochen werden. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Du weißt manchmal, was drin wohnt, manchmal auch nicht. Aber oft weiß es. So viele Menschen wissen, sie müssen ihr Leben verändern, aber sie tun nichts. Da fängt es schon an. Von allen Seiten hören wir, wir sollen aufhören zu rauchen. Nur als Beispiel. Und sogar auf der Schachtel Zigarette stehen drauf, tödlich sogar. Verstehst du? Und trotzdem werden da massenweise gekauft, die Sachen. Obwohl wir wissen, wir werden auf die Gefahren hingewiesen und wir wissen ganz genau, wo man hinfährt, wo man landet damit, was dabei wird. Ich musste mal in Neukölln eine Beerdigung halten von einem Gastwirt und ich durfte sagen, was ich wollte. Aber ich musste einen Satz sagen. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Als Gastwirt, musst du es vorstellen. Und da waren so viele Stammgäste da und Kehlkopfoperationen, alles, was so in seinem Leben war. Alkohol und Nikotin. Weißt du, zuerst ist es uns lächerlich. Den Leuten ist es lächerlich, wenn die Leute gewarnt werden. Ich denke nur an Sodom und Gomorra. Die Leute wurden gewarnt, aber es war denen lächerlich. Die Stadt geht noch lange nicht unter. Wer achtet darauf, dass man sein Leben ändern muss? Deshalb, Gott will unser Herz verändern. Und das mit den Zigaretten ist das Deutlichste und das Sichtbarste in unserer Gesellschaft heutzutage. So, nimm das nicht auf die leichte Schulter, die Veränderung deines Lebens. Es ist wichtig, wenn du lange leben willst. Das Fehlverhalten hat manchmal einen ganz hohen Preis. Das hat einen ganz hohen Preis. Wenn wir leichtfertig sind, wir können nicht mit dem Herzen spielen. Du hast nur einmal dein Herz. Und wenn es einmal stehen bleibt, bleibt es stehen. Und deshalb auch das Geistliche. Viele bezahlen es sehr teuer, weil sie es nicht rausgeben oder nicht rauslassen oder ihr Herz betrügen. Weil sie sich was vormachen und vorspielen. Ja, das ist nicht so schlimm. Gott arbeitet also mit Druck auf in unserem Leben. Druck, Push, er schiebt es immer wieder. Und dann schiebt er uns dran, den Platz, wo er uns haben will. Wir geraten in Situationen. Und das ist, wie Gott unser Herz verändert. Mein Thema ist, wie verändert Gott uns? Er zeigt uns, aber plötzlich keuchst du, plötzlich kriegst du keine Luft, plötzlich merkst du, ich muss was tun. Und zwar so radikal, dass es nicht mehr anders geht. So wie die Raupe. Wir sind in einem Entwicklungsprozess, wir merken, das geht jetzt nicht mehr so. Es gibt kein Kraut mehr. Was machen wir? Es gibt kein Kraut mehr. Ich meine, diese Raupe, dann verpuppt sie sich, verstehst du, dann geht sie in sich hinein, weil es nichts mehr zum Fressen gibt. Und jetzt kommt eine ganz neue Phase. Hungersnöte, Krisen und dergleichen haben immer Veränderungen bewirkt. Und zwar ganz massive und gewaltige Veränderungen. Deshalb wird auch das Thema morgen sein für mich. Gottes Gerichte werden kommen, weil Gott uns radikal verändern will. Damals die Juden oder ja die Familie Jakobs. Die Familie Jakobs wäre nie gesund geworden, wenn nicht die Hungersnot in Ägypten gewesen wäre. Aus Not mussten sie wohl oder übel nach Ägypten gehen und Korn kaufen. Und die Not zwingt, dass Familien sich versöhnen. Die Not zwingt oder die Krankheit zwingt oder ja die Umstände zwingen, dass die Leute das tun, was sie hätten tun sollen und nicht getan haben. Oder dann wieder aufarbeiten. Und ich denke, auch im Leben von Abraham, da gab es auch immer wieder Nöte. So hat Gott ihn immer weitergeführt, bis er zu dem machte, was er geworden ist. Vater vieler Gläubigen. Also wir geraten in verschiedene Lebenslagen, so wie die Raupe. Jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt hängst du da irgendwo an irgendeinem Zweig. Jetzt hängst du im Leben und sagst, also das soll das Leben wirklich alles sein? Ist das wirklich alles? Und fängst an zu fragen. Durch Fragen verändert Gott uns. Durch Hinterfragen. Wir Christen machen Fehler. Dafür müssen wir gerade stehen. Gott hatte aber diese Fehler zugelassen, dass wir Fehler machen. Dass wir in eine Sache verwickelt werden, hineingeraten und dann, oh Gott, hilf mir. Dann rufen wir in der Not zum Herrn. Wir dürfen nur eines nicht, die Schuld auf Gott schieben. Gott hat es nur zugelassen, freie Bahn gegeben, damit aus uns Qualität wird. Weißt du, dieser Druck, denk aus Hiob, was ist aus Hiob geworden? Durch diese ganzen Spannungen ringsherum. Und wir haben so viele Zulassungen Gottes in unserem Leben, das hat er zugelassen. Nimm den nicht weg. Kannst beten, wie du willst, kannst glauben, wie du willst, kannst proklamieren, so viel du willst, kannst in die Versammlung gehen, so viel du willst. Es verändert sich. Gott sagt, da musst du durch, mein Kind. Durch das Rote Meer musst du durch. Da musst du durch. Und sei realistisch. Ich denke, das ist so wichtig, dass wir Christen, vor allem Pfingstler und Charismatiker, dass wir realistisch werden. Wir müssen da durch, auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Petrus musste ins Gefängnis, auch wenn er den Heiligen Geist hatte. Oder sie mussten fliehen, sie mussten umziehen von Jerusalem nach auf der anderen Seite, nach Pela, und weil die Not so groß war. Und der Heilige Geist ihnen sagte, zieht um. Sie mussten dem Heiligen Geist gehorchen. Unsere Herzen werden vom Heiligen Geist gesteuert und gelenkt. Er steuert uns. Gott will unsere Herzen verwandeln durch Liebe. Wie heißt es denn in der Bibel? Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Weißt du, wir kriegen immer mehr Liebe. Da wieder ein Tropfen Liebe und da nochmals ein Tropfen Liebe. Liebe, das, weißt du, Gott verändert unser Herzen, indem wir anfangen, Menschen zu lieben, die uns unsympathisch sind. Die wir nicht mögen. Auch in der Gemeinde. Und draußen, in der Nachbarschaft, Familie. So, Gott schenkt uns Liebe, und zwar durch die richtige Erkenntnis. Weißt du, ich bin auch nicht besser wie die anderen. Und so verändert Gott unsere Herzen permanent. Jeden Tag werden wir erneuert, ein Stück weit. Durch den Heiligen Geist. Und durch richtige Erkenntnis bekommen wir die richtige Richtung. Es gibt auch eine falsche Liebe. Und die falsche Liebe wäre Mitleid. Oh, das widerfahre dir nicht. Gott will nicht in deinem Leben etwas ersparen. Gerade durch das Kreuz kommt die Erlösung. Gerade durch das Schwierige. Selbstmitleid ist vom Teufel. Selbstmitleid ist vom Teufel. Oder falscher Mitleid. Weißt du, Schwester, Bruder, was du, Arme, durchmachen musst. Du sollst es niemand bedauern. Gott hat es hineingeschickt, jemand, und er muss da durch. Du musst niemanden bedauern, auch wenn er schwere Wege geht. Denn Gottes Wege sind meistens oder fast immer schwere Wege. Ob du das glaubst oder nicht. Aber am Ende ist immer ein Happy End. Auch bei diesen schweren Wegen. Ist immer Freude, ist immer Herrlichkeit, ist immer Sieg, ist immer Segen. Und du solltest nur in der richtigen Stellung bleiben, wie die Rebe am Weinstock. Herr, ich bete dich an, ich bete dich an. Geschwister, um die Verwandlung des Herzens zu erleben, musst du ein Mensch der Anbetung werden. Nicht fluchen und auch nicht nur Chorus singen, ja, ich singe da einfach, übersing das alles. Nein, du kannst nicht überspielen. Du musst einfach in der Anbetung Gottes stehen und bleiben. Und in der Anbetung Gottes bist du drin, wenn du sagst, Gott, du bist groß, du weißt alles, du bist allmächtig. Dir gebührt alle Ehre. Das ist Anbetung Gottes. Oder dass du mal gar nichts sagst. Auch das ist Anbetung Gottes. So, das widerfahre dir nicht. Und was sagt Jesus zum Petrus? Teufel hinter mir. Wir wollen ja nichts Böses. Oder kein Leid, kein Negativ, nichts Negatives. Ich weiß, wir sind menschlich, wir sind leidenscheu, alle miteinander. Der Druck. Oh, dieses Sandkörnlein in der Muschel. Oh, oder dann, was weiß ich alles. Weißt du, so was Schlimmes, wenn wir beten, Herr, nimm das weg. Aber das sind gerade Wegmarkierungen in unserem Leben. Die hat Gott hineingestellt. Das alte Herz ist trotzig und verzagt. Es trotzt. Sobald was kommt, was dir nicht schmeckt, das will ich nicht. Und du bist aufmüffig und du sagst, das will ich nicht, das esse ich nicht, so wie die kleinen Kinder. Ich mag meinen Spinat nicht. Verstehst? Aber genau das ist, was du essen musst, dein Spinat. Und da ist alles drin, was du brauchst. Das Herz ist ein trotziges Ding, eigensinnig, wehrzig, dickköpfig, stur. Respektlos, verzweifelt leicht, schmeißt alles hin, rennt weg und verliert alles dabei. alle Segnungen. Wie schafft Gott das neue Herz in uns? Lass uns darüber nachdenken, ein bisschen Gedanken machen. Er sagt Geduld, Geduld. Aus dem Elia, dem Mann Gottes, den großen Propheten, da in der Bibel, da musste 36 Monate warten, bis er das wurde, was er werden sollte. Warte du mal 36 Monate auf die Verheißung. Du weißt, Reformation, Revolution muss kommen, Veränderung muss bei uns passieren in unserem Volk, aber 36 Monate warten, 18 Monate am Bach, 18 Monate bei der Frau dort, bei der Witwe. Weißt du, und das Warten härtet uns ab. Das ist, macht uns zu einem Diamanten, macht uns so wertvoll. Es härtet uns ab. Wir werden abgehärtet durch Probleme. Also das nehme ich mit. Und wenn du das genommen hast, gibt Gott die nächste Aufgabe und das nimmst du auch wieder mit. Und du wirst merken plötzlich, was du alles noch mitmachen und mitnehmen kannst und überwinden kannst. Und deine Belastungen steigen. Und du bist mehr und mehr belastbar. Viele Menschen sind gar nicht belastbar, vor allem Christen. Die sind so Weichling und so solche Weichlinge und solche Feiglinge. Oh, dass mir jetzt das nicht passiert, lieber Gott, beschütze mich, beschirme mich. Aber ich sage dir eines, die größten Dinge sind passiert, als das Chaos kam. Als das Haus bis auf die Fundamente abbrannte, da wurde das schöne Lied gedichtet, oh, dass ich 1000 Zungen hätte. Verstehst du? Der Mann hat Schlimmes erlebt, aber dann preist er Gott mittendrin, lobt Gott. Oder als seine Familie, seine Kinder ertranken in mir, dann schrieb er das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Du könntest diese Lieder nicht schreiben, wenn du auf der Couch sitzt und dann anfängst zu dichten, zu reimen. Nein, du kannst erst diese Lieder schreiben, wenn du durch die Tiefen gegangen bist. Und erst in der Tiefe und nicht auf Kanapee und auf der Couch. Unser Herz reift durch Belastungen. Wie gehen wir mit Angst um? Ängste, und wir haben alle möglichen Ängste, Existenzangst, Lebensangst, Familienängste. Wie gehen wir mit Ängsten um? Oder wie gehen wir mit Sorgen um? Das sind schon allein diese Dinge, wie Gott mit uns arbeitet, schickt Dinge hinein, dass wir ein bisschen nachdenken. Wie gehe ich damit um? Mit Krankheiten, mit Lasten, wie belastbar bin ich? Wie gehen wir also mit schwierigen Menschen um? Da fängt es schon an. Schwierige Menschen, schwierige Kinder. In jeder Familie, wenn du mehrere Kinder hast, in jeder Familie gibt es irgendwie ein schwieriges Kind. Und das lehrt die Familie, zusammenzuhalten oder zu lieben. Schwierige Kinder, wie geht man mit Kindern, mit Menschen, die Probleme machen? Und wenn du das nicht hast, dann kriegst du schon welche Menschen, die in deiner Umgebung dann Schwierigkeiten dir machen. Tröste dich damit. Wie geht man mit Misserfolgen um? Wie geht man mit Niederlagen um? Und da reift man, da kriegt man das neue Herz in der Niederlage. Wir stehen auf und wir machen trotzdem weiter, wir geben nicht auf. Und das ist, was Gott wissen möchte, unsere Reaktionen. Geben wir auf, kapitulieren wir, resignieren wir oder sagen, nein, ich mache trotzdem weiter. Dass ich sage, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott hat es gegeben und Gott hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Da machen wir gar nicht viel rum. Und das ist, was Gott will, wie wir unser Herz verändert. Aus dem steinernen Herzen ein fleischendes Herz macht. Dass wir gar nicht mehr so uns da aufregen. Wie gehen wir um mit Fremdeinwirkung? Wie bei der Perle. Da kommt so ein Fremdkörper in unser Leben. Plötzlich hast du einen Geschwulst, ein Geschwür oder einen Tumor oder Krebs oder was sonst noch was. Selbst wenn es ein Pickelchen ist, wie gehst du mit Pickelchen um? So, Fremdeinwirkungen. An wem wenden wir uns zuerst, wenn wir solche Probleme in unserem Leben haben? Schreien wir gleich rum und regen wir uns gleich auf? Oder sind wir so abgehärtet und sagen, das nehme ich mal mit, ich nehme ins Gebet und trage es Gott vor? Und dann gehe ich zum Doktor. Oder mache ich Revolte und sage, wenn Gott mir das alles zulässt, sage ich ihm ab, der ist nicht ein guter Vater. Aber weißt du, ein guter Vater, wenn er ein Kind aufnimmt, wie heißt es in meiner Bibel, den straft und züchtigt er. Weil wir sind Stoffeln von Haus aus, Wilde, Wildlinge. Und er beschneidet uns. So ist, wie Gott unser Herz verändert, dass er an uns arbeitet. Wir sind schwierige Menschen, glaub mir das, jeder. Auch wenn du noch so süß aussiehst, bist schwierig. Jeder von uns ist schwierig. Weißt du, was machen wir, wenn schwierige Menschen in unserer Umgebung sind, schwierige Aufgaben auf uns zukommen, schwierige Zeiten, Krisenzeiten auf uns zukommen? Also für morgen, ich nehme das hier raus, einfach diese schwierigen Zeiten. Was machen wir? Flüchten wir? Verlassen wir alles? Gehen wir von Bord? Was machen wir? Oder gehen wir zu Gott? Oder beten wir so lange, stehen wir vor Gott und beten und fasten, bis Gott die Dinge verändert, bis er eingreift? Und was machen wir, wenn er nicht eingreift? Gott testet uns. Gott lässt uns manchmal warten. Er greift nicht sofort auf unser Wort ein. Wie gehen wir damit um? Fressen wir alles in uns? Können wir das aussitzen? Viele Sachen in unserem Leben müssen wir aussitzen, ob wir es glauben oder nicht. Eigentlich sind wir hier auf dieser Welt zur Verherrlichung Gottes. Einfach, dass wir Gott anbeten, trotzdem all diese negativen Dinge. Das steinerne Herz wird rausoperiert. Weißt du, dass wir einfach aussitzen und sagen, ich bleibe bei dem Herrn, ich bleibe im Hause Gottes, ich bleibe im Dienst Gottes, ich bleibe in meiner Verantwortung, in meiner Position, wo Gott mich hingestellt hat. Ich bleibe in der Anbetung Gottes. Anbetung Gottes ist nicht nur was sagen, reden oder singen oder sonst was. Anbetung ist bei Gott aushalten. Bei Gott aushalten. Was ist eine wahre Anbetung? Anbetung zeigt sich bei Problemen, wenn wir Druck haben. Da zeigt sich Anbetung, ob wir immer noch Anbeter sind oder fluchen wir. Schimpfen, regen wir uns auf. Also, da, ich schmeiß alles hin, ich hänge mich auf. Ich erschieße mich. Verstehst du, wie mein Leben ein Ende machen? Nein, ich mache erst richtig weiter. Anbetung bei Problemen. Wenn ich lange warten muss, wo bleibt der Zug? Verstehst du, oder der Bus oder was auch immer ist. Und du wirst nicht glauben, der Teufel bestreicht so vieles in deinem Leben, dass es nicht kommt an dem Tag, wo du erwartest und brauchst. Dass ganz andere Sachen kommen. Und dann ist die Frage, wärst du damit oder wartest du auf den Herrn? Weißt du, wenn es mal nicht passiert, wie es passieren sollte, dann kommt der Teufel mit Sonderangeboten und sagt, du hör mal, der Bus wird ins Land nicht kommen, ich habe schon unterwegs keinen Bus gesehen, aber ich kann dich mitnehmen, wenn du willst. Verstehst du? Und dann steigst du bei dem Falschen ein. Und so viele Christen steigen bei falschen Chauffeure ein, bei falschen Busfahrer, die sich als Busfahrer ausgeben, und dann sind sie der Teufel selber. Der Teufel verstellt sich als ein Engel des Lichts, er bringt was Gutes. Also, und Gott testet uns. Glauben wir unseren Gefühlen mehr? Glauben wir unserem Verstand mehr? Glauben wir dem Heiligen Geist? Wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Wie verhalten wir uns bei den Problemen? Wen und was beten wir da an? Fangen wir an, über die Probleme zu reden, zu schreiben, zu singen? Manchmal viele Leute, wenn ich so Sänger manchmal im Radio unterwegs höre, die besingen nur die Probleme, die sie haben. Verstehst du? Die besingen nur die Nöte, die sie selber haben. Wir sollten vielmehr Gott preisen, nicht unsere Probleme. Was tun wir, wenn wir Probleme haben? Beten wir trotzdem weiter? Dienen wir Gott weiter? Verherrlichen wir Gott weiter? Tun wir so, als wenn es nichts passiert wäre, weil wir im Dienst Gottes sind? Wir sind für Gott da und nicht für die Probleme oder Schwierigkeiten, Krankheiten oder sonst was. Oder es gibt noch das andere Ding, dann werden wir plötzlich aktiv. Auch das ist verkehrt, dass wir sagen, ich muss anfangen, was zu tun. Nein, wir sollen genauso kontinuierlich weitergehen, wie wir bisher gegangen sind, wie Gott uns bisher geführt hat. Nicht übertreiben und nicht untertreiben. Viele werden dann aktiv versuchen, selbst die Dinge zu lösen, selbst in die Hand zu nehmen. Das ist nicht die Anbetung Gottes. Wir sollen auf den Herrn warten. Und nicht auf weltlicher oder menschlicher Art oder natürlicher Art die Dinge lösen, sondern warten, bis Gott es auf seine Art löst. Denn seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht unsere Wege. Und wenn wir es auf unsere eigene Art probieren, da geht es meistens daneben. Da geht es meistens daneben, vor allem, wenn es nicht von Gott war. Manche Sachen sollen wir selber in der Hand nehmen und lösen, aber das müssen wir wissen, das ist von Gott. Gott hat mir das vor die Füße gelegt und hier muss ich handeln und tun. Also Gott versucht uns auf so mannigfaltige Art und Weise zu massieren, zu bearbeiten, bis wir das werden, was er sich vorgenommen hat, in seinem Plan, in seiner Idee. Denn das Herz ist die Idee Gottes gewesen, nicht unsere Idee. Er hat es gedacht, so kleines Ding, das muss pumpen. Unser Herz ist gegenüber Gott hart. Das ist jetzt das Ding. Warum ein trotzig und verzagt Ding? Gott, wenn es um Gott geht, dann sagen wir so schnell ab. Wenn es um uns geht, ja. Also mein Ego und dergleichen. Aber Gott gegenüber ist es verstockt, ungläubig. Wir verstehen Gott nicht, und weil wir Gott nicht verstehen, machen wir nicht mit. Wir sollten Gott gegenüber offen sein: Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Und wir können Gott nicht richtig lieben, weil wir Gott nicht verstehen. Und wir sollten anfangen, Gott zu verstehen. Er ist Liebe. Und er hat nur Gedanken des Friedens mit uns. Und nur die besten Gedanken. Und wenn er negative Dinge, schwere Dinge, harte Dinge uns vor die Füße stellt, dann will er uns damit was lehren. Unser Herz weich kriegen. Unser Herz weich kriegen. Vor allem, wie macht Gott? Wir richten andere Leute und sagen: guck mal, also was der macht, passiert mir nicht. Oder es wird mir nicht passieren. Und Gott sagt: richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Und plötzlich kommt alles auf uns dreifach. Dreifach. Und jetzt müssen wir hier durch. Und dann müssen wir Buße tun. Und wenn wir keine Buße tun, passiert Folgendes: dann werden wir verbittert. Gott will, dass wir Buße tun. Ja, Herr, ich habe hier gerichtet, bitte vergib mir. Ich war hier nicht gerecht. Du bist gerecht, du weißt, warum das und das in dem sein Leben passiert ist und dass ich hier durch muss. Dieser Druck ist es, was mich auf die Knie zwingt. Unser Herz wird weich durch Zerbruch, durch Scheitern, indem der Herr uns beschneidet. Und dass wir zu einem Punkt kommen und gelangen dabei, wo wir uns selber nicht mehr wichtig nehmen. Das ist, wie das Herz normal wird, auf Normaleinstellungen. Nicht mehr wichtig nehmen. Was bin ich? Weißt du, manche Leute denken, ohne mich würde die Sache nicht weitergehen. Da geht alles weiter. Die Welt geht weiter. Guck mal, auch als Jesus den Himmel verließ, in Nazareth spielte und arbeitete, in Ägypten dann mal war und dergleichen. Die Welt ging weiter. Er war ein Teil der Gottheit. Ein Drittel der Gottheit fehlte, aber trotzdem ging das Universum weiter. So, nimm dich nicht so wichtig. Gott hat sich auch nicht so wichtig genommen. Und das lehrt uns, was Gott lehrt uns durch praktische Einübungen, durch praktische Erfahrungen: nimm dich nicht so wichtig. Nur als Beispiel. Wir wissen, was richtig ist, aber wir schaffen das nicht von uns aus, und das ist gut so. Wir wissen, was richtig ist, wir wissen, was gut ist, wir wissen, was Gott will, aber das schaffen wir von uns aus nicht. Warum? Gott sagt: probier mit mir. Verlass dich auf mich. Nimm mich mal ins Boot. Lass mich die Sache machen. Und das ist auch wieder eine Form, wie Gott Anbetung von uns bekommt. Ja, Herr, mach du das. Bitte, Herr, bitte, Herr, mach du das. Und wir überlassen uns Gott, und dann kann Gott uns verwandeln. Gerade die Verwandlung von Wasser zu Wein in Kana, diese Geschichte. Weißt du, wir möchten wie Maria: schnell, der Wein geht aus. Bitte, Meister, hilf. Und dann sagt Jesus: bitte beruhige dich. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Beruhige dich. Und dann, als die Zeit war, dann hat er gesagt, was zu tun ist. Und wir müssen auf den Zeitpunkt Gottes, auf die Anweisungen Gottes achten, damit wir das Richtige im richtigen Augenblick tun. Und dann sagt Maria nur eines: was er euch sagt, das tut. Wann er das sagt, spielt keine Rolle. Was er euch sagt, das tut. Auch wenn ihr versteht oder nicht versteht, das tut. Und so ist, wie Gott unser Herz verändert. Wir müssen lernen, zuzuhören. Was hat er gesagt? Bleib am Bach. Geh zu der Witwe, Elia. So die Anweisung Gottes beherzigen. Und dann kommen wir in unsere Berufung und in diese Veränderung. Anbetung ist unsere Berufung. Einfach vor Gott stehen: hier bin ich, Herr. Mehr will Gott gar nicht haben. Hier bin ich. Und Gott verändert die Herzen. Ich denke, dieser Jakob, so ein Schlitzohr, so ein Gauner, weißt du, so, der legt seinen Bruder rein, der legt den blinden Vater rein, verstehst du, schon gemein, wie der war. Und Gott hat ihn so verändert, Stück für Stück. Und weißt du, wie er das verändert hat? Der musste fliehen. Und dann ist er zum Labern gekommen. Und der Labern war schlimmer, als er selbst war. Und der hat ihn ausgenutzt, wie er noch konnte. Der wurde betrogen wegen seiner Frauen. Er wurde betrogen von seinen 10 Söhnen. Verstehst du? Ein wildes Tier hat den armen Josef zerrissen. Du siehst, und jetzt muss Jakob lernen: du, mir widerfährt genau das, was ich den anderen eingebrockt habe, was ich dem blinden Vater eingebrockt habe. Aber Gott hat ihn nicht aufgegeben. Gott hat ihn nicht dahin fahren lassen. Nein, er sollte den Segen ererben. Er sollte ein Segensträger werden, aber er musste zuerst mal reif werden dafür. Und durch den Ausgleich Gottes. Gott hat es gemacht. Und dann, Josef lebt. Zuerst wollte er gar nicht mehr leben. Und dann, als er hört, Josef lebt, dann ganz schnell: wir gehen nach Ägypten. Unseren Josef will ich sehen. Ich will meinen Josef noch sehen. Noch zu Lebzeiten. In der Anbetung liegt der Sieg. In der Anbetung, in der echten Anbetung, Herr, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. In deine Hände lege ich meine Situation. Weißt du, egal wie deine Situation ist, ob Freude oder Enttäuschung oder Sieg oder Niederlage, Herr, in deine Hände lege ich mein Leben. Das ist, wie Gott dann an unseren Herzen arbeitet. Anbetung ist, ich lege mich in deine Hände. Jesus hat sich am Kreuz in die Hände des Vaters anbefohlen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Deine Gedanken, die kannst du nicht mehr fassen. Die sind so konfus und durcheinander. Der Kopf brummt. Du wirst verrückt und wahnsinnig, aber du erfährst dann in der Gemeinschaft mit Gott und so weiter, der Herr macht jetzt alles gut und so weiter. Vertraue Gott. Er weiß, wie er dir helfen soll und kann. Er weiß es. Wer Gott anbetet, der wird veredelt von Augenblick zu Augenblick, von Schritt zu Schritt, der wird veredelt. Und deshalb, das Herz wird verwandelt durch die Güte Gottes und durch Druck und Zeit. Druck und Zeit. Druck und Zeit. So wie die Muschel selbst umzingelt, umhüllt Stück für Stück diesen Sandkörnchen, diesen Parasiten, diesen Eindringling, diesen Bösewicht. Und du musst mit Bösewichten zurechtkommen. Und Gott erlaubt, dass jeder so einen Bösewicht irgendwo hat. Irgendwo. Wenn nicht in der Nachbarschaft, dann in der Gemeinde, dann irgendwo in der Familie. Jeder hat so einen Bösewicht. Aber das ist nicht der Teufel, sondern hier ist, du sollst jetzt mit einer Muschel umzingeln, Schicht für Schicht, Schicht für Schicht, und dann wird es eine Perle. Und im neuen Jerusalem, die Tore stehen gegründet auf Perlen, die so entstanden sind. Etwas Lebendiges. Und das ist ein lebendiges Christentum ist, dass du lernst, das umzingeln mit Liebe, mit Liebe. Liebe, liebe deine Feinde. Das ist wie die Muschel, oder wie dieses Sandkörnchen umwebt, umbringt, umzingelt werden muss, mit Liebe. Jeden Tag dafür beten, dafür segnen, Gutes tun. Jeden Tag mehr und mehr. Im Geist, im Glauben, ja, in Gedanken. Diese Parasiten da, diese Verletzungen. Weißt du, Gott erlaubt Verletzungen, dass sie kommen. Und kein Mensch auf dieser Erde ist ohne Verletzung. Jeder Mensch erlebt Verletzungen. Der eine mehr, der andere weniger. Dem einen tut es mehr weh, dem anderen weniger. Aber wir müssen mit Verletzungen fertig werden. Und das umzingeln. Da muss ich Schorf drüber bilden. Und nicht Eiter. Eiter, das vergiftet. Und es kann sich Schorf oder Eiter bilden um die Verletzung. Sorge dafür, dass du umzingelst mit Liebe. Danke, Herr. Haben wir das Böse, haben wir das Gute aus deiner Hand genommen, werden wir doch auch das Böse noch aus deiner Hand nehmen können, hat der Hiob gesagt, als seine Frau sagte, er soll seinem Gott absagen. Die Muschel umzingelt selbst. Und jetzt will Gott testen, kannst du selber damit fertig werden, mit diesen Eindringlingen in deinem Leben? Irgendetwas kommt hinein, was du gar nicht bestellt hast. Und diese Sandkorn war nicht bestellt von der Muschel. Aber es kam rein. Es gehört zur Entwicklung der Muschel. Durch Anbetung wirst du geheiligt. Vater, ich preise dich trotzdem. Dennoch, ich trage diese Last, bin geduldig. Und du wirst erneuert am Herzen Tag für Tag. Lukas Kapitel 4, Vers 7 bis 8, da ist die Geschichte von der Versuchung des Herrn Jesus. Und dann hat der Herr Jesus dem Teufel widerstanden und widersprochen und hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihn allein lieben. Und genau das ist, was Gott will, dass wir ihn allein lieben und allein anbeten. Darum passieren so viele Dinge in unserem Leben. Gott verändert unser Herz, sobald wir anfangen anzubeten. Fang an, Gott anzubeten. Und dann fängst du an, deine Feinde zu lieben. Du siehst dir gar nicht mehr als Feinde, das sind dann deine Freunde. Das sind plötzlich sympathische Menschen. Dann sagst du, Mensch, der Mann und die Frau tut mir leid, dass die so komisch sind. Dass sie so komisch geworden sind. Und dann kannst du ganz anders tragen. Anbetung. Wenn du Gott anbetest und Gott preist, nicht dich selber und nicht die Probleme. Wir sind keine Bettler, dass wir bitten. Wisst ihr, viele Christen, die beten nur, wenn sie in Not sind. Wir sollen aufhören zu beten, wenn wir in Not sind. Du solltest vielleicht einen Teil haben, dass du, wenn du in Not bist, dass du betest. Aber unsere Hauptaufgabe ist Anbetung. Gott anbeten. Gott anbeten. Selbst zu Gott kommen, nur weil er Gott ist. Gott lieben, weil er Gott ist. an Gott denken, weil er Gott ist. Weißt du, wir könnten von den Moslems einiges lernen. Aus ihrem Koran. Und ihre, das Allah hat es gegeben. So wie der Allah will und so weiter. Verstehst du, ständig mit ihrem Allah. Verstehst du, bei jeder Situation, so Allah will und wir leben. Wo sind die Christen? Weißt du, die Christen haben das verlernt. Die genieren sich nicht öffentlich, das zu sagen und ihren Gott zu bekennen. Und so Gott will und wir leben. Wir sollten es tun. Und wir sollen Gott anbeten, also zur Ehre Gottes. Und wir sind dazu geschaffen, zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. In der Anbetung wird der Mensch erneuert. Stück für Stück das Herz wird immer wärmer. Wenn du mit Gott redest, dein Herz wird so erquickt. Du erquickst meine Seele, heißt es einmal in der Bibel. Und du bekommst dein wahres Ich wieder. Hier wirst du der göttlichen Natur teilhaftig. In dem Moment, wo du Gott anbetest, wirst du der göttlichen Natur teilhaftig. Gott, du bist gerecht. Du bist heilig. Du bist würdig. Hier wird man von Gott dann angesteckt in der Anbetung. Wenn du deine Hände ausstreckst zu ihm, Vater, Sohn und Heiligen Geist, du wirst von Gott infiziert. Und dann wird sein Leben, seine Liebe, sein Verhalten, sein Wesen, seine Art in dein Leben hineingetragen. So wird aus diesem steinigen Herzen ein fleischendes Herz. Das schlägt plötzlich für Gott, für die Welt, für die Schöpfung, für das Universum. In der Gegenwart Gottes wird der Mensch weich und stille. In der Gegenwart Gottes, nicht woanders. Nicht in der Kirche oder auch in der Gemeinde. Du kannst in der Gemeinde sein und kannst trotzdem hart bleiben, unverändert. Weißt du, in der Gegenwart Gottes schmilzt dein Herz, du wirst ruhig. Und genau das ist, was der Heilige Geist heute möchte, dass dein Herz ganz ruhig wird. Und das, wenn das schmilzt, plötzlich nimmst du eine ganz andere Form an. Bist nicht mehr derselbe. Plötzlich kannst du dich verbinden, legieren mit anderen Sachen. Anbetung ist Hingabe an Gott. Hingabe an Gott, an seinem Liebhaber. Ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Wir sollten vielleicht mehr sagen zum Herrn Jesus, wenn wir beten oder zum Vater, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. Es klingt blöd. Manche sagen, da wirst du mal verrückt dabei. Nein, du wirst vernünftig, wenn du die Liebe Gottes sagst, wenn du deinem Partner, Partnerin sagst, ich liebe dich, da gibt es ein Feedback. Und wenn du Gott gegenüber sagst, Herr, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Oh, Herr, ich liebe dich. Und du wirst merken, was dann von ihm rüberkommt an der Liebe Gottes. Ich liebe dich. Hier kommst du mit Gott zusammen, wirst eins, verschmilzt mit ihm, gerade über die Liebe. Und die Liebe ist das Größte. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, alles hört auf, aber die Liebe hört nicht mehr auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von Gott beeinflusst werden, unser Charakter von Gott beeinflusst wird, unser Temperament von Gott beeinflusst wird, dass wir nicht mehr so aufbrausend sind, so jähzornig und alles gleich kleinklopfen. Weißt du, wir werden von Gott beeinflusst, wenn wir ihn anbeten, Geschwister. Und hier bekommst du eine ganz andere Zusammensetzung. Das ist aus Stein wird Fleisch in das Herz. Aus diesem bockigen Herzen, sturen Herzen, kritisierenden Herzen, bitteren Herzen. Gott will, dass wir uns an ihm freuen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ganz gewiss. Und in der Gegenwart Gottes bekommst du das neue Herz, hier bekommst du einen anderen Geist, eine andere Gesinnung, eine ganz andere Haltung. In der Gegenwart Gottes wirst du stabil. Gott ist für mich, Gott liebt mich. Das ist mir vollkommen egal, ob die mich lieben, mich mögen oder mich verstehen oder nicht verstehen. Mir ist vollkommen egal, Gott versteht mich. Verstehst du? Und das ist, worum es ankommt, dass Gott dich versteht und nicht der Pastor und nicht die Gemeinde und nicht die Menschen. Die meisten Menschen sind enttäuscht von der ganzen Welt, weil sie nicht Gott suchen. Wenn du Gott kennst, kannst du gar nicht mehr enttäuscht werden. Kannst du gar nicht, weil du hast Gott. Alle meine Quellen sind in dir, o Herr. So steht es in der Bibel. Hier bekommen wir den Heiligen Geist, wenn wir Gott anbeten. Und der Geist Gottes bekommt uns. Da ist so ein wunderbarer Austausch. Wir sind zwei Verliebte, Gott und ich. Solange du in der Anbetung bist, kann der Feind dich nicht angreifen. Und das ist das Problem, warum viele Menschen mit dem Teufel Tag und Nacht zu schaffen haben. Solange du in der Anbetung bist, bist du im Thronsaal Gottes. Da kommt der Teufel nicht rein. Da ist aus dem Himmel geflogen. Der hat im Himmel dort nichts zu suchen. Du bist im Thronsaal Gottes, in der Anbetung. Und weißt du, da bist du sicher. Wie diese Muschel. Das schützt dich, diese Perle, bis es ausreift. Diese Muschel schützt dich. Psalm 18, Vers 4, gepriesen, Punkt. Oder Ausrufezeichen, bei mir auf jeden Fall. Rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Gepriesen, fang an, Gott zu preisen. Und wenn du Gott preist, bist du sicher vor deinen Feinden. Und der größte Feind von dir ist der Teufel. So, fang an, ein Leben der Anbetung zu führen. Wie verändert Gott unser Herz? Fang an, ein Leben der Anbetung zu führen. Und du führst ein Siegesleben. Der Geist Gottes ruhte auf Jesus. Guck mal, Jesus war so stark. Der Geist Gottes ruhte auf Jesus. Er war ständig in der Anbetung. Als er am Grab von Lazarus stand, hat er Gott gelobt und gepriesen und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Hat Gott gepriesen. Und dann sagte erst Lazarus, komm heraus. Wir handeln, machen was und so weiter und dann sagen, komm Herr Jesus und segne, was ich beschert, was ich zusammengebraut habe und zusammengekocht habe. Nein, wir sollen Gott zuerst anbeten und dann erst die Brote brechen und vermehren. Jesus hat zuerst dem Vater gepriesen, nahm die Brote, dankte und pries Gott und brach die Brote und gab es weiter. Und so könnte ich permanent einfach zeigen, gepriesen, Punkt. Rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Fange an, ein Leben der Anbetung. Und auf deinem Leben wird der Geist Gottes ruhen. Und du selbst wirst ruhen. Und du wirst selbst ein ruhender Pol werden, wenn der Geist Gottes auf dich ruht. In der Anbetung wirst du ruhig und ruhig und ruhig und ruhiger. Nicht, dass du einschläfst, aber du wirst ruhig. Innen drin. In meiner Bibel heißt es, dem Volke Gottes, den Kindern Gottes, ist noch eine Ruhe vorhanden. Diese Ruhe ist hier gemeint, diese Sabbatruhe. Da musst nicht den sechsten Tag in der Woche feiern. Nein, dann hast du Ruhe in deinem Herzen. Auf wen der Geist Gottes ruht, weißt du, was dann passiert? Der endet am Kreuz. Auf Jesus ruhte der Geist. Der wird ein Märtyrer. Der opfert sein Leben. Wenn der Geist Gottes auf dir ruht, dann bist du bereit, dieses Leben hier zu lassen. Und das heißt, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge ihm nach. Der hält da nichts mehr von dieser Welt. Wenn du Gott anbetest, du bist in den Schatzkammern Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes. Da hast du alles, was du brauchst. Du willst nichts mehr von dieser Welt. Ja gut, du musst leben, du musst atmen, du musst dich waschen und du musst, brauchst Obdach. Aber das ist nicht das Wichtigste. Zuerst ist das Reich Gottes in deinem Leben. Am Kreuz übergibt Jesus dem Vater seine Seele, seinen Geist. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und das ist, wie wir auf eine höhere Stufe der Anbetung kommen, wo wir sagen, Vater, ich übergebe dir meine Seele, meinen Geist, meine Kraft, mein Herz, meine Gedanken, mein Liebstes. Der unsichtbare Gott übernimmt dann die Kontrolle über einen Menschen dann. Der unsichtbare Gott. Und das hinterlässt Spuren in unserem Leben. Das hinterlässt Spuren. Wir bekommen mehr Liebe von Gott, damit wir dann auch andere lieben können, auch die, die anders sind als wir, die Andersartigen. Und Gott hat so viele andersartige Menschen in unserer Umgebung, damit wir sie anfangen zu lieben. Menschen, die wir nicht verstehen, nicht mal ihre Sprache verstehen, ihre Gedanken nicht verstehen, aber Gott will, dass wir sie lieben. Aber du kannst diese Menschen nur lieben, wenn du die Liebe Gottes erlebt hast. Wir können diese Liebe Gottes nicht verdienen und wert sind wir auch nicht, aber wir können anbeten. Und durch die Anbetung kommt etwas in unser Leben hinein. Das neue Herz ist dann dieses neue Bewusstsein. Ich halte mich an Gott, egal was passiert. Egal, was die Leute denken, was die Leute sagen. Und das ist Anbetung, ich halte mich an Gott. Und das beweist sich in Anbetung, beweist sich in kritischen, schwierigen Stunden. Du weißt, er ist mein Erlöser, er ist mein Helfer. Alles kommt von ihm. Er hat das letzte Wort, das ist Anbetung. Immer wieder, er hat das letzte Wort. Dieses neue Herz ist eine neue Einstellung auf Gott zu. Eine neue Orientierung. Herr, nach mir die Sintflut. Ich lebe und ich will mit Gott leben, ich will bei Gott sein, ich will dort sein, wo Jesus ist. Dein Leben hat dann eine neue Ausrichtung, ausgerichtet auf Gott. So, das neue Herz ist eine Übereinstimmung mit Gott. Und das ist Anbetung. Anbetung ist, wenn du mit Gott eins geworden bist. So wie ich mit dem Vater eins sind, so sollen wir auch mit Jesus eins werden, mit seinen Absichten. So, und diese Welt, das Leben, wo du jetzt lebst, das sind die Übungsfelder für das neue Herz. Die Übungsfelder. Hier beweist sich, bete nicht um ein neues Herz, verstehst du? Gott gibt dir neue Aufgabe. Guck mal, dieser Salomo ist so schlau. Lieber Gott, oh, ich möchte Weisheit haben. Kannst du mir nicht eine Portion Weisheit geben? Gut, du hast noch nicht Amen gesagt. Da kommen die zwei Frauen. Du kennst ja diese Geschichte mit dem erdrückten Kind. Verstehst? Jetzt musst du die Weisheit beweisen. Hast du die Weisheit oder hast du nicht die Weisheit? Wirst du jetzt menschlich handeln? Wirst du jetzt nach dem Gesetz handeln? Nach was? Nach wem wirst du handeln? Und Gott fordert dich heraus. Gib mir ein neues Herz. Gib mir ein Herz wie deins. Voller heiligen Triebe. Und schon wirst du blockiert. Irgendwas in den Weg gestellt, kommt was in die Quere und schon geht nichts mehr. Du musst Bewährungsproben, sofort Bewährungsproben bestehen. Und so steigert sich dein geistliches Leben. Und es zeigt sich dann, handelst du menschlich oder dann göttlich oder geistlich oder lässt du Gott handeln? Weißt du, das ist eine große Sache, Gott handeln lassen. Sich nicht zu rächen, sich nicht zu verteidigen. Gott reden lassen. Wenn du mit Gott übereinstimmst, dann wirst du friedlich. Und die Friedfertigen werden Kinder Gottes heißen. Du bist friedlich, ruhig, du bist versöhnlich, du vergibst, du bist bereit zu vergeben, du bist großzügig. Also wenn Gott dein Leben verändert hat, dann bist du nicht mehr du. Dann bist du ein anderer Mensch. Und das ist, wenn der Geist Gottes in dein Leben kommt, dann bist du nicht mehr du, sondern steht Gott an erster Stelle. Dann fragst du, was würde Jesus tun? Wie gibt Gott uns das neue Herz? Lass uns darüber nachdenken. Indem er uns hineingehen lässt in bestimmte Situationen, Krisen oder was es auch ist. Und er tröstet uns dann, wenn wir drin sind. Und sagt, du, ich halte meine Hand über dich. Ich gebe dir Kraft. Da musst du durch. Diesen Schachzug müssen wir machen. Die Verluste musst du hinnehmen. Aber wir werden siegen. Er bildet uns, indem so wie bei der Perle, so wieder ein Mantel um uns gezogen wird, wieder eine neue Schicht, wieder eine Portion Liebe, Barmherzigkeit und dergleichen. Und plötzlich verändert sich wieder was bei uns. Wir werden umhüllt vom Geist der Liebe, vom Geist des Friedens, vom Geist der Gnade, vom Geist der Barmherzigkeit. Und die Bibel sagt, gib Barmherzigkeit und du wirst Barmherzigkeit bekommen. Und Gott zeigt dir, du sei barmherzig hier. Wie war es bei dir? Wie lange hast du gebraucht, bis du frei geworden bist von der Schachtel? Wie lange hast du gebraucht, bis du frei geworden bist von der Flasche? Bis du entwöhnt wurdest? Verstehst du? Wie lange? Und dann sei gnädig und barmherzig und hab Geduld, wenn er noch 5 Jahre hier suckelt oder macht. Wir verstehen, wovon wir reden. So, wenn Gott in deinem Leben wirkt, er gibt dir Kraft, dass du das aushalten kannst. Und so reift dein Herz. Du kannst aushalten. Du kannst aushalten die Demütigungen. Du kannst aushalten die Beleidigungen. Du kannst aushalten die Verluste. Du kannst aushalten das Schwere. Gott gibt dir Kraft. Er gibt den Schwachen viel Kraft, dass sie aushalten können. Diese Situation, in die sie Gott hineingestellt hat. Dass du mitten im Leid sogar beschenkt wirst und sogar noch andere ermutigst und andere beschenkst noch im Leid selber. Du musst selber durch die Hölle und hilfst noch anderen und kühlst ihre Lippen. Weißt du, mitten im Leid, da wirst du geführt, da merkst du, wie Gott mich leidet, wie Gott mich führt, wie Gott mich stärkt, wie Gott mich durchträgt. Von allen Seiten umgibst du mich. Das ist dieser Mantel, diese Perle, die da entsteht. Du umhüllst mich von allen Seiten, gerade in schwierigen Zeiten. Da ist besonders die Nähe Gottes und die Gnade Gottes einem ganz nahe. In schwierigen Zeiten, in guten Zeiten, herrlichen Zeiten, Sonnenstunden brauche ich keinen Regenschirm. Aber in kritischen Zeiten, und du weißt nicht, wann es regnet. Es geschehen große und gewaltige Dinge, sobald wir anfangen, Gott anzubeten, Geschwister. Das ist der Punkt, wo ich immer wieder zurückkomme. Lass uns anfangen, Gott anzubeten. Egal wie unsere Situation auch aussieht, wir werden verwandelt, sobald wir Gott anbeten. Wir hängen jetzt. Ich hänge an dir, Herr. Ich komme von dir nicht mehr los. Anbetung versetzt uns in den Himmel. Und dort passieren die großen geistlichen Prozesse. Ich werde am Sonntag darüber sprechen, Gott führt uns übernatürlich. Unser Wandel ist im Himmel, Leute. Und dort kriegen wir die Impulse. Dort wird das wahre Leben gelebt. Dort werden die Entscheidungen getroffen, die hier was ausmachen oder nicht ausmachen. Da, wo wir uns am schlechtesten fühlen, ist Gott uns am allernächsten. Hier beschenkt Gott uns mit dem neuen Herzen. Wenn wir auch gar nichts spüren von deiner Macht, weiß ich, dennoch bist du bei mir. Dein Stab tröstet mich. Das neue Herz stützt sich nicht mehr auf die Menschen, sondern stütze ich nur noch auf Gott und sage, Herr, auf dich verlasse ich mich. Du bist mein Schild, mein Schirm, meine Zuflucht, meine Burg. Das neue Herz, das erneuerte Herz, grenzt sich immer mehr ab von anderen Dingen. Ich will nur noch für Gott da sein. Ich will nur Gott lieben. Ich will nur Gott vertrauen. Das ist das neue Herz. Und Gott will dich so zu sich ziehen, dass du gar nichts mehr anders willst. Dass du nur noch in Gott geborgen wirst. Und dass nur er alles für dich ist. Und manchmal müssen wir so einen Kampf kämpfen, dass alles aussichtslos ist, alles verloren ist, dass wir sagen, Gott, du bist meine einzige Hilfe, meine einzige Zuflucht. So, wenn Gott dir begegnet, dann gehst du auf einem anderen Weg nach Hause. Und Anbetung ist es, dass du einen anderen Weg nach Hause gehst, wie diese Weisen aus dem Morgenland. Sie haben Jesus angebetet und sie sind nicht mehr zum Herodes zurückgegangen. Sie haben Jesus angebetet. Und sie brauchten den Herodes nicht mehr. Und sie mussten ihr Wort nicht dem Herodes halten, weil sie Gott angebetet haben. Jesus war größer als Herodes der Große. Jesus war größer. In der Anbetung Jesu haben die Weisen das Größere erlebt. Und wenn wir das Größere erleben, gehen wir auf einem anderen Weg nach Hause, machen einen Bogen um den Herodes. Jesus sagt einmal vom Herodes, er ist ein schlauer Fuchs. Wer das einmal erlebt hat, der geht nicht mehr zurück. Gott, du bist es, der mich liebt, der mich vertraue, der mich alles geben kann. Jesus, du bist und bleibst einzigartig für mich. Einmalig, beispielslos, einzigartig. Ich finde toll. Und das passiert durch deine Betung. So verwandelt Gott unser Herz, dass wir nur noch für ihn da sind. Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz, heißt es einmal in der Bibel. Und das ist, wie wir das Herz Gott Stück für Stück übergeben, nichts zurückbehalten, dass wir einfach uns in die Hände Gottes fallen und durch die Anbetung geschieht diese Umwandlung. Ich bleibe bei Gott. Ich bleibe bei Gott. Und da entwickelst du einen neuen Lebensstil um dein Leben herum. Durch die Anbetung wird Gott erkannt, wird Gott berührt, werden wir an himmlische Orte versetzt. Und das ist, was der Heilige Geist schafft, dann das neue Herz. Und ich will euch einen neuen gewissen Geist geben, der nach meinen Worten wandelt und nach meinen Geboten lebt. Alles, was nicht der Heilige Geist gibt und schafft und wirkt, ist vom Teufel, ist menschlich, ist eine Täuschung, eine Manipulation, man redet sich was ein. Nein, lass Gott arbeiten. Ich will also dich einfach in diese Anbetungsphase hineinbringen, dass du sagst, also ich will nur mit dem Herrn vereint sein. Nur noch den Herrn lieben, nur noch auf den Herrn hören. Du musst natürlich die Predigt hören, aber in der Predigt musst du den Herrn hören. Und wir sollen Gottes Wort mit dem Herzen lesen und mit dem Wort Gottes mit dem Herzen annehmen. Und so du mit dem Herzen glaubst, alles mit dem Herzen. Bist du schon so weit? So, und dann passiert das Große, wenn du mit Gott übereinstimmst, nicht mit der Kirche, Gemeinde oder Denomination, such dir Einheit mit Gott selber. Eins mit ihm sein. Jesus hat nicht gesucht, eins mit den Juden zu werden, mit den Pharisäern oder Schriftgelehrten. Er hat immer gesucht, eins mit dem Vater zu werden. Eins mit dem Vater. Und ich möchte dir Mut machen. Versuch, diese Einheit herzustellen. Die fehlt. Und erst als wenn diese Einheit hergestellt ist, hast du ein neues Herz. Und es fängt an zu klopfen, zu arbeiten, zu wirken. Wie schafft Gott das neue Herz? Durch Zeit und Druck. Durch Zeit und Druck. Und es braucht viele, viele, viele Wunder, bis deine Chemie stimmt. Bis diese Chemie so vereint ist mit Gottes Chemie. Bis du mit Gott versöhnt bist. Das ist diese Versöhnung. Eins sein mit dem Vater. Und das schafft Gott. Er ist an deinem Herzen interessiert. Gib mir mein Sohn, meine Tochter, dein Herz mir. Er versucht es irgendwie an sich zu ziehen. Wie bekommt man das neue Herz? Noch ganz schnell ein paar Gedanken. Indem man anfängt, Gott ungeteilt zu dienen. Nicht, dass man auf alle Hochzeiten tanzt, nein, ungeteilt Gott zu dienen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und mit allem, was in dir ist, ungeteilt. Nicht Fernsehprogramme, Gemeinde, Aktionen, all das. Nein, von ganzem Herzen Gott lieben. Und wenn du Gott liebst, wirst du immer das Richtige im richtigen Augenblick tun. So, du wirst Gott dienen und nur Gott dienen, weil du Gott liebst von ganzem Herzen. Dann wirst du nicht mehr sagen, das ist meine Kirche, dann wirst das ist unsere Kirche. So wie Jesus sagt, unser Vater. Er ist sein Vater, aber er ist unser aller Vater. Du wirst erleben, was es bedeutet, wenn du Gott anfängst, von ganzem Herzen zu lieben. Ganz komplett. Mit totaler Hingabe. Und auch wenn es manchmal wehtut und auch wenn es manchmal hart ist, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Auch wenn ich dich nicht verstehe, ich liebe dich, Herr. Wenn du ihm nicht ganz gehörst, nicht ganz liebst, dann kommt sofort der Teufel da und mischt mit. Mischt gleich mit. Also Gott teilt nichts mit niemandem. Gott will alles oder nichts. Und deshalb arbeitet er systematisch Stück für Stück, bis er dein Herz ganz bekommt. Er möchte also alles haben, alles für sich reservieren. Er möchte alles besitzen. Verkaufe alles, vergib es den Armen, nicht mir. Und dann komm und folge mir nach, hat Jesus dem reichen Jüngling gesagt. So, du wirst zwar nichts mehr für dich selber haben, wenn du so Gott liebst, aber Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Weißt du, das wird euch solches alles zufallen. Wenn du anfängst, Gott mit ungeteiltem Herzen zu dienen, wirst du alles haben, was du brauchst. Wir haben da diese Geschichte in der Bibel von Ananias und Sapphira. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, viele tun so. Ich habe alles Jesus geweiht, ich bringe alles hin. Hast du wirklich so teuer verkauft? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Gott sagt in Hesekiel 36, Vers 26, das ist eigentlich der Grundstock für diese Botschaft heute Abend. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Das ist die Umwandlung. Und Gott redet zuerst zu uns, durch sein Wort verkündigt uns, was passiert. Ich gebe euch. Und weißt du, für eine Operation muss man vorbereitet werden. Wenn du operiert wirst, dann wirst du zuerst hast ein Gespräch mit dem Narkosearzt, hast ein Gespräch mit dem Doktor, der dich operiert, hast was weiß ich noch, wie viele Gespräche, andere Gespräche. Du wirst vorbereitet. Das kommt auf dich zu. Es geht nicht sofort. Weißt du, guck mal, Abraham, du sollst ein Segen sein für viele Völker, ein großes Volk werden. Und das ist nicht von heute auf morgen das große Volk geworden. Und ist er nicht dorthin gekommen. Und Abraham ist nicht hingekommen, da wo er eigentlich hinkommen sollte. Es sind Jahre, Jahrzehnte vergangen, bis er dorthin kam. Deshalb Zeit und Druck. Zeit und Druck. Es vergingen Jahre, bis er in Kana ankam. Da blieb er noch eine ganze Weile in Haran, bis sein Vater starb. Es geht nicht von heute auf morgen. Und erst dann, als eine Hungersnot kam, dann ging er dorthin, wo es hingehörte. Weißt du, oft muss eine Hungersnot kommen, damit wir dort hinkommen, wo Gott uns haben will. Was Hungersnot auch alles ist. Es ist besser, wenn wir ohne dieser Not Gott folgen, aber so sind wir ja nicht. Wir sind nicht so qualifiziert, dass wir Gott sofort auf die Bewegung des Heiligen Geistes drauf achten. Wie lange haben die Israeliten gebraucht, bis sie ins gelobte Land kamen? 40 Jahre. 40 Jahre. Erst in der Wüste sind sie zum Volk geworden, haben das ägyptische Denken verlernt. Da wollten sie nicht mehr ihren Knoblauch und ihre, was sie dort alles gehabt haben in Ägypten. Das Evangelium geht systematisch weiter. Zuerst in Judäa, in Jerusalem, Judäa, Samaria und dann erst bis ans Ende der Welt. Und das ist nicht sofort, hat sich nicht sofort ausgebreitet über Nacht. Wir haben ein Problem. Viele Christen haben ein Problem, wenn sie die Apostelgeschichte lesen. Weißt du, Jesus wurde gekreuzigt. Am dritten Tag ist er auferstanden. Ein paar Tage später ist er in den Himmel gefahren. Und 10 Tage später kam der Heilige Geist. Und jetzt alles verkaufen, jetzt kommt die Entrückung. Die Entrückung ist bis heute noch nicht gekommen. Verstehst du, wir sollen geduldig werden und Gott an unseren Herzen arbeiten lassen. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes ist der Punkt, wo Gott an uns arbeitet. Der Heilige Geist fängt an, uns zu formen und dann entsteht die Frucht des Wartens. In Sprüche 23, Vers 26, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Lass deinen Augen, das ist richtig, wie Gott mich führt, verstehst du? Deine Wege, lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen, wie ich dich führe, wie ich dich leite, wie ich dir diene. Gib mir Recht, lass meine Wege dir wohlgefallen. Und das ist Gott sein Herz geben. mit Gott einverstanden zu sein. Jawohl, Herr. Yes, Lord. So, man fühlt plötzlich in seinem Herzen, dass Gott einen führt, wenn du die Wege beachtest und Gott recht gibst in deinem Leben. David betete im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Schenk mir ein neues Herz. Gib mir einen neuen Geist. Gib mir Gott. Da musst du ringen und arbeiten. Und damit Gott diese steinernen Herzen aus uns rausnimmt, es ist ein Prozess. Und manchmal glaubt man, ich bin schon Christ, ich habe ja mich bekehrt. Weißt du, wenn du hier vorne stehst und ja zu Jesus sagst, bist du noch lange nicht fertig. Das fängt erst an. Verstehst du, Gott will dein Verwaltungszentrum haben, das Herz, und dann will er Stück für Stück dich aufarbeiten, dich umprogrammieren, Stück für Stück deine Liebe gewinnen, deine Zuneigung, dass du ihm zugeneigt bist und dass du nett zu ihm bist und sagst, Herr, oh, ich liebe dich, ich halte zu dir, bleib bei dir. Alles beginnt mit dem Herzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du das Herz jetzt heute mal so richtig vor Gott ausbreitest. Selig sind, die reines Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Fang hier dann an zu arbeiten, das Herz beständig nach Gott auszurichten. Lass dir meine Wege wohlgefallen. Verstehst du, das ist ein Kunststück. Schwierige Wege, unmögliche Wege. Ja, Herr, es ist richtig. Du hast wohlgemacht. Du bist Gott und du wirst wissen. Ein Gebet, und ich möchte vielleicht hier mit ein paar Gebetsgedanken schließen langsam. Es ist so wichtig, bitte Gott um ein neues Herz. Schaffe Gott in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Sag zu Gott, sende Herr deinen Geist. Gib mir deinen Geist in mein Herz. Lad den Heiligen Geist in deine Seele zu kommen. Und dann sage ich, bitte dich, Herr, hilf mir. Hilf mir, all das hinzunehmen, was in meinem Leben passiert, wenn ich verwundet werde, verletzt werde, verkannt werde. Nimm mir meine Angst und erfülle mich mit deiner Liebe zu allen Menschen. Auch zu den Ausländern. Auch zu den Einheimischen. Auch zu den Großen und den Kleinen. Gib mir eine Liebe. Lehre mich zu verzeihen. Das ist, gib mir dein Herz wie deins. Lehre mich zu verzeihen. Jesus hat es am Kreuz bewiesen. Das musst du, sonst kannst du nicht in die Ewigkeit gehen. Wenn Jesus das nicht gesagt hätte, würde kein Mensch selig werden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fang an, den Menschen zu vergeben. Die wissen nicht, was sie tun. Bitte Gott, gib mir deinen Frieden. Bitte Gott, in deinem Herzen Frieden, wenn du so nervös bist, aufgeregt bist, dich nicht entscheiden kannst. Bitte Gott um Frieden und entscheide nicht in Unfrieden. Und sag Gott, ich übergebe dir mein Herz. Also das ist ein Gebet, was bei Gott funktioniert, was Gott gerne hört. Übergib ihm dein Herz und sag, ich übergebe dir mein Herz, mein totes Herz, mein verstocktes Herz, mein bockiges Herz. Und ich möchte ein Herz aus Fleisch haben. Ich übergebe alles, was mir Angst macht. Und das musst du machen, denn in der Welt habt ihr Angst, hat Herr gesagt. Ich übergebe dir alles deiner Liebe. Ich überlasse alles deiner Liebe. Und Gott ist die Liebe. Und fang an, alles der Liebe Gottes zu übergeben. Nicht rechtig, straf sie, züchtige sie, beweise es ihnen. Nein. Übergib der Liebe Gottes. Das ist ein Prozess. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das musst du vielleicht 3 Jahre beten, bis du so weit hinkommst. Sag ihm, Herr, nimm die ganze Angst vor mir und hilf mir, dass ich dich bekennen kann. Verstehst du, diese Menschenfurcht? Und die steckt in uns so tief, die Menschenfurcht. Was denkt mein Kollege, mein Nachbar, meine Familie? Ich übergebe dir alles, was in meinem Leben nicht versöhnt ist. Und so kriegst du das neue Herz, was in meinem Leben nicht versöhnt ist. Du glaubst, dass du schon vergeben hast. Du. Und plötzlich ist eine Hungersnot da und du musst nach Ägypten gehen und Korn kaufen. Und plötzlich sitzt der Josef auf dem Thron, den man für tot erklärt hat. Plötzlich sitzt er und der ist der Chef von dem ganzen Laden. Ich übergebe dir alles in meinem Leben, was nicht versöhnt ist, was nicht bereinigt ist, was nicht gelöst ist. Und da ist so vieles, denn nur die, die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Lass diesen Vers zergehen. Bist du wirklich gelöst? Es gibt Menschen, denen ich Böses zugefügt habe, manchmal sogar unabsichtlich. Und manchmal haben Menschen mir Böses zugefügt. Und dann muss ich vergeben. Und dann bitte ihn um Vergebung. Herr, gib mir ein vergebendes Herz. Ich kann nicht genug über Vergebung predigen. Wir müssen lernen zu vergeben, sonst kommen wir nicht ins Reich Gottes. Und weißt du, Menschen haben sich an dir verfehlt, in welcher Form auch immer. Ob es Vater war, Mutter war, deine Kinder waren oder deine Partner waren oder was auch immer gewesen ist. Übergib. Herr, ich übergebe meinen Stolz dir. Gehört auch dazu. Weißt du, das ist krankhaft manchmal in unserem Herzen. Diese Rechthaberei, ich muss immer Recht behalten, ich muss immer das letzte Wort behalten. Ich übergebe dir meinen Stolz, meine Rechthaberei. So, ich möchte einfach Gott alles an ein Heim stellen, von mir zuerst sagen, und das ist Anbetung Gottes, ich übergebe dir alles. Verkaufe alles, was du hast. Herr, heile meine Wunden, die mir andere zugefügt haben, die ich mir selbst zugefügt habe. Auch das ist schlimm, sich selbst verletzt. Heile all die Beleidigungen, heile all das Unrecht. Mach mich fähig zu verzeihen, zur Versöhnung, dass ich nicht mehr dran denken muss, dass ich vergessen kann. Solange du nicht vergessen kannst, hast du noch nicht richtig vergeben. Oder wenn du eine Geschichte erzählst, was alles passiert ist in deinem Leben, wo du da durch musstest und du noch immer weinst und traurig wirst und depressiv wirst, hast du noch nicht richtig vergeben, denn er sitzt noch tief in deinem Herzen. Jeder Winkel, jede Kammer in deinem Herzen muss ausgeräumt werden. Da sitzt noch so viel Sauerteig drin. Ich übergebe dir jetzt auch alle Menschen, mit denen ich mich nicht verstehe, auch die musst du Gott übergeben. Alle Menschen, die ich nicht verstehe. Und da so viele Menschen, du denkst, alle müssen gleich sein, so wie du. Nee. Jeder hat einen anderen Hintergrund, andere Geschichte. Ja, jeder ist anders. Und ich übergebe die Menschen, die ich nicht verstehe und nicht verstehen kann und auch nicht verstehen will, ich übergebe ich dir. Ich stelle dir anheim. Manche Leute sind mir sehr fremd in ihrer Art, mit ihrem Benehmen, Verhalten, rücksichtslos. Ich übergebe dir die Reaktion, an denen mich verwirrt, ich ärgere mich oder herausgefordert werde, provoziert werde, übergib's dir, Herr. Das ist, wie Gott uns das neue Herz gibt und einen gewissen neuen Geist. Weißt du, der Herr Jesus, jetzt bitte hör mir zu, der hat sich anspucken lassen, hat sich verdächtigen lassen. Weißt du, bist du Messias, bist du der Prophet, dann weissage, dann kriegt eine Ohrfeige. Dem wird eine Dornenkrone aufgesetzt. Verstehst du? Das ist das neue Herz, wie das geformt wird, wie das bearbeitet wird, wie dieser Druck aus diesem Stück Kohle Diamanten macht. Dieser Druck. Lehre mich, auch sie zu verstehen, die ich nicht verstehen kann, auch bei diesen Leuten zurück. Vielleicht kapiere ich es, vielleicht auch nicht. Ich übergebe dir meinen inneren Unfrieden. Auch das ist, was du Gott übergibst, diesen inneren Unfrieden. Nicht zufrieden sein. Werde zufrieden, gelassen, ruhig. Viele Menschen fühlen sich unter Druck, gehetzt. Der Druck ist da. Aber du musst jetzt den Druck Gott abgeben. Auch der Druck, der da ist, dieses lange Warten, was kommt nicht und kommt nichts und kommt nichts. Dass du nicht mit deinen Aufgaben fertig wirst oder überfordert wirst mit deinen Aufgaben. Ich übergebe dir alles. Weißt du, das ist ein fantastisches Leben. Gott alles anheimstellen. Wie bekommen wir das gute, schöne, fleischliche Herz, dieses geistliche Herz, dieses sensible Herz. Und ich habe nur ein Rezept, in die Ruhe Gottes eingehen. Verstehst du, dass du eine Stunde mal sitzen kannst, Augen zu, nichts denken. Nichts denken. Weißt du, das ist schwer für viele Menschen. Die müssen immer was tun, aktiv sein, wackeln und springen und hüpfen. Nein, ganz ruhig sein. Weißt du, wir bekommen in die Ruhe Gottes und da mache ich mich nicht verrückt und lass mich auch nicht verrückt machen oder mich ablenken irgendwo oder was auch immer ist, einschüchtern. Nein, ich bleibe ruhig in Gott. Ich ruhe in Gott. Niemand kann mich aus seiner Hand reißen. Erschütterung, Tod, Krankheit, egal was ist, ich bin geborgen in Gott. Dieser innere Friede hält mich. Das kommt durch die Anbetung. Wenn du dich von Gott verstanden fühlst, angenommen bist und so weiter von ihm, dann kann dich niemand niederdrücken und du behältst immer deine Stimmung und bist in guter Stimmung. Mir ist wohl in dem Herrn. Solange Gott in dir wohnt, geht es deinem Herzen gut. Das ist jetzt der Abschluss. Solange Gott in deinem Herzen wohnt, hast du genug Energie zum Leben. Solange Gott in deinem Leben lebt, können Menschen machen, was sie wollen. Du lässt dich nicht irritieren. Du schaust nach oben. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn Gott Raupen in Schmetterlinge verwandeln kann, wenn er Sand in Perlen verwandeln kann, wenn er Kohle in Diamanten verwandeln kann, wenn er Wasser in Wein verwandeln kann, dann wird er doch dein Herz auch verwandeln können. Glaubst du das? Ich bin davon überzeugt. Er kann es und er wird es tun. Ich muss nur Geduld haben, Geschwister. Mit mir selber. Geduld mit mir selber. Gott kann mein Herz, mein bockiges, störrisches, stures, verstocktes, steiniges Herz in ein wunderbares Herz machen. So sein wie Jesus. Gib mir ein Herz wie deins. Das ist mein Gebet. Und wir möchten mehr um dieses Herz bitten. Jesus Herz. Und einfach aufnehmen. Und lass uns von ihm lernen. Er hat uns so viel gezeigt, wie man das macht und wie man das erlebt, wie man das erfährt. So, nimm auf den Herrn Jesus in deinem Herzen und dann lass ihn wachsen. Weißt du, Maria, ihr Name schon, klingt komisch, Maria die Bittere. Auch die Mutter Jesu, die Maria war eine Bittere. Verbitterte, auch ein junges Mädel. Man kann eine alte Frau verbittert sein und kann auch ein junges Mädel verbittert sein. Also ich weiß von keinem Mann. Keiner will mich heiraten. Ich bin Mauerblümchen. Verstehst du? Ich bin schon 15 Jahre und noch nicht verheiratet. Im Orient ist das normal. So. Und ich weiß von keinem Mann. Der mich mag, der ist eine alte Witwe wahrscheinlich. Oder was sonst noch was. Dieser Josef da. Verbittert. Und diese verbitterte Maria hat Jesus aufgenommen. Und weißt du wie? Indem sie gesagt hat, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und das hat 9 Monate gebraucht, bis dieser Jesus rauskam. Bis er geboren wurde. Es ging auch nicht von heute auf morgen. Auch der Sohn Gottes, der hätte viel schneller, der hätte wie ein Engel anfliegen können und wäre schon in Bethlehem. Nein, er ist nicht so als Messias gekommen. Die Juden hätten geglaubt, wenn er so vom Himmel gefallen wäre. Nein, der kam ganz normal, ganz menschlich zur Welt. Geschwister, mir geschehe, wie du gesagt hast. Amen. Lasst uns noch singen und Gott loben und preisen und wir bringen unsere Gaben nach vorne und der Herr möge uns segnen. Lass mich beten. Vater, ich danke dir, dass du an uns arbeitest, dass du immer noch derselbe bist, seit eh uns siehst, wie du an Abraham gearbeitet hast, an Moses gearbeitet hast, an Paulus gearbeitet hast, an Petrus gearbeitet hast. Herr, so arbeitest du auch an uns und du wirst uns ein schönes, gutes Herz geben, ein Herz wie deins, voller Liebe, voller Glauben, voller heiligen Triebe. Ich preise dich, Vater, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber deinen Kindern hast du es offenbart und wir möchten an dieser Offenbarung festhalten. So werden wir Jesus. Halleluja. Vater, du machst es. Wir müssen uns nicht anstrengen und wir müssen uns nicht selbst operieren und wir müssen uns nicht selbst verstümmeln. Nein, du machst es immer zu der gegebenen Zeit durch die Zeit, durch das Warten und durch den Druck von draußen, von irgendwoher. Herr, und dieser Druck bringt uns näher und näher zu dir, Herr Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.